Ihr Lieben, ich möchte heute eine Art Fortsetzung von dem letzten Gottesdienst haben, im Zusammenhang mit dem Thema Eins werden und Einheit. Da habe ich einiges versucht deutlich zu machen, weil ich denke, dass das eines der Themen ist, die der Herr auch ganz deutlich unter uns betont. Und ich möchte gerne heute, ich habe es letzte Mal schon ganz kurz angedeutet, etwas sagen über die Einheit in der engsten Gemeinschaft der Ehe. Also möchte heute etwas sagen über das Thema Einheit und über Ehe und Einheit in der Ehe und was dazu beiträgt und was hilfreich ist. Und ich möchte gleich sagen, alles das, was ich hier oder das meiste von dem, was ich hier in Kürze natürlich nur auch ausdrücken kann, so ein bisschen überblicksmäßig und so wie Spotlights auf verschiedene Dinge hinleuchtend. Das, was ich dir hier sage, das lässt sich natürlich in den meisten Fällen übertragen, bitte hört das auch so, auf jede Art von enger Beziehung zwischen Menschen miteinander. Das ist nicht nur auf die Ehe, aber in der Ehe spitzt sich manches zu. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass man auch unter dem Thema des Einswerdens und Einsseins manche Dinge ansieht. Ich möchte über dieses Thema reden unter dem Stichwort. Es gibt ja eine Definition in der Bibel über die Ehe. Und zwar ist die ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, nachdem Gott Adam und Eva geschaffen hatte und die Eva aus dem Adam geschaffen hatte und sie einander gefunden haben, dann heißt es, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, das gilt natürlich umgekehrt auch, und sie werden aneinander hängen, der Mann wird an der Frau hängen und umgekehrt, und sie werden ein Fleisch werden. Und dieses Einfleisch ist sozusagen der Zielpunkt, auf den es zugeht. Und das ist natürlich ein Wort, das mit diesem Einssein zu tun hat. Das Entscheidende, was man über eine Ehe unter einem christlichen Gesichtspunkt sagen kann, ist Einheit. Und alles läuft darin hin, dass sozusagen unter den Ehepartnern es in diese Richtung geht, Einheit. Aber das ist ja auch ein Thema nicht nur für die Ehe, sondern auch für andere Beziehungen in der Gemeinde. Deswegen hört das immer auch in einer doppelten Weise. Nun, es ist mir ganz wichtig, deutlich zu machen, dass natürlich der Prozess, der zu der Ehe führt, genauso wichtig ist, dass wir ihn bedenken, nicht nur die Ehe selber. Das Ganze ist eine Sache vor Gott. Dieses Zusammenfinden, die Partnerfindung, dort beginnt ja eigentlich schon der ganze Prozess zur Ehe hin. Und wenn bei der Partnerfindung und bei diesen ersten Schritten und dieser Vorbereitung auf die Ehe dazu falsche Weichen gestellt sind, dann hat das natürlich große Auswirkungen auf das Eheleben. Deswegen ist es so wichtig, von Anfang an die Weichen so zu stellen, wie Gott es eigentlich vorgesehen hat. Und jetzt ist es sehr wichtig zu verstehen, ich rede jetzt davon, von einem christlichen Mann und einer christlichen Frau. Ich rede von Menschen, von Partnern, deren Leben auf das Fundament Jesus gestellt ist. Und wie es aus dieser Sicht ist, also eine christliche Frau, ein christlicher Mann, der zum Beispiel sich auf den Weg befindet, der Partnerfindung, da gibt es natürlich ganz andere Kriterien, als das sozusagen in der Welt ist. Und da müssen wir uns auch unterscheiden, weil Gott hat von Anfang an etwas geplant. Und nun, dieses Einswerden, das beginnt eben schon bei den ersten Anfängen. Da gibt es einen Satz, der ja sehr oft bei Trauungen verwendet wird, und der heißt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ein ganz bekannter Satz. Und wir hören das natürlich dann immer bei einer Trauung unter dem Stichwort, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber es beginnt ja mit dem ersten Teil, was Gott zusammengefügt hat. Ihr Lieben, das sagt Jesus im Zusammenhang mit Ehe. Im Matthäus-Evangelium wird über Ehe und Ehescheidung gesprochen. Und in diesem Zusammenhang erwähnt das dann auch Jesus. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und ihr Lieben, das heißt doch zunächst einmal, dass das Zusammenkommen von Mann und Frau, wenn sie sich verstehen als Menschen unter Gott, dann verstehen sie es von Anfang an als einen Prozess, wo Gott Mann und Frau zusammenführt. Ihr Lieben, Ehe entsteht nicht nur dadurch, dass sich einfach zwei Menschen einfach einander ineinander verlieben und dann läuft's eben hin bis zur Ehe. Die Liebe ist nicht das einzige Fundament, ist auch schon gar nicht das letzte und tiefste Fundament. Das tiefste Fundament von Ehe und dann auch eins werden in der Ehe, das ist, dass beide Partner wissen, dass sie von Gott zusammengefügt wurden. Das heißt, die erste Frage, die schon in der Entstehungsgeschichte der Ehe notwendig ist, ist: Herr, wen hast du für mich bestimmt? Das wird natürlich nur ein junger Mann oder auch älterer, ganz egal, wann man halt in die Ehe hineinkommt, sozusagen, und eine Frau, nur dann, wenn sie auch Jesus in ihrem Herzen tragen und wenn ihnen das wichtig ist. Aber davon rede ich jetzt. Ich rede jetzt nicht von allgemeiner Ehe, sondern von einer Ehe, so wie uns, wie Jesus und wie der Vater es uns auch vor Augen führt. Also das Erste ist die Frage: Herr, wer ist das? Derjenige, diejenige, den du mit mir zusammenführen möchtest. Denn er hat einen Plan. Er hat ganz sicher einen Plan für jeden von uns im Zusammenhang mit der Ehe, dass er uns zusammenfügt. Und wen Gott zusammenfügt, das ist nicht nur ich füge mich zusammen, Gott fügt zusammen. Daher ist es eines der ersten Fragen, die für eben hauptsächlich junge Leute die Frage ist: Herr, wen hast du für mich ausgedacht? Ist das die Person, die man jetzt kennengelernt hat oder sich verliebt hat, wie auch immer, die du für mich bestimmt hast? Und in dem Moment, wo man diese ganze Frage von Anfang an unter die Frage nach Jesus stellt, unter die Frage nach: Herr, was hast du dir gedacht? Das ist doch eine Entscheidung für das ganze Leben. Da muss Gott die erste Rolle sozusagen spielen, auch in dieser Frage. In dem Moment wird natürlich dann auch, haben wir dann auch ganz andere Kriterien. Wir werden dann anfangen, von Anfang an wird eine Sache klar werden, dass Gott uns Gott sagt: Ich habe jemanden für dich bestimmt, der auch sein Leben Jesus gegeben hat. Ihr lieben Leute, das ist von eminenter Bedeutung, dass ein christlicher, ein gläubiger Mann, eine gläubige Frau, dass sie suchen und fragen nach jemandem, der auch im Glauben steht. Da werden die ersten Weichen gestellt, nicht erst dann in der Hochzeit. Am Anfang, da werden die Weichen gestellt. Und das ist sozusagen, hier beginnt der Weg der Einheit, der dann in der bei der Eheschließung sozusagen den Höhepunkt und den weiteren Anfang dann für das Eheleben bedeutet. Aber das ist eine entscheidende Frage, denn, ihr Lieben, Ehe beruht darauf und hat darin sein Fundament, dass wir das Allerinnigste und Allerwichtigste, was mein Leben ausmacht, ich mit meinem Partner teilen kann. Für einen gläubigen Menschen, was ist das Allerinnigste und Wichtigste? Seine Beziehung zu Jesus. Wenn er diese, seine Beziehung mit Jesus nicht teilen kann mit dem anderen, weil dieser andere auf einem anderen Fundament steht, nicht auf dem Fundament Jesu, ist von Anfang an ein Riss in dieser Beziehung. Und das ist sehr was Ernsthaftes, das ist ein Riss. Ihr Lieben, das ist ein Riss, der sich auswirken wird, denn Paulus sagt zum Beispiel: Gebt euch nicht unter ein fremdartiges Joch mit Ungläubigen. Joch ist ein Bild für Bund. Bindung, also ein Joch, das über zwei Ochsen sozusagen gespannt wird, dass sie in Einheit, das ist eine Bindung aneinander. Und Jesus sagt, wenn ihr in die Ehe kommt, dann ist es ein Bund. Begebt euch nicht in einen Bund mit einem Ehepartner, der nicht auch Jesus nachfolgt. Denn was hat das Finsternis für einen Teil oder Gemeinschaft mit dem Licht? Hier kommen zwei Welten aufeinander, da nützt die Liebe nicht so viel. Hier kommen Welten aufeinander. Ihr Lieben, es ist eine, ich staune immer wieder, wenn im Alten Testament zum Beispiel wir lesen, mit welcher großer Deutlichkeit Gott immer wieder zum Ausdruck bringt bei dem Volke Israel, dass sie ihre Söhne und ihre Töchter nicht fremden Männern und Frauen geben sollen. Da geht es ja nicht um ethnische Probleme. Da geht es um religiöse Probleme. Denn Gott sagt, wenn ein Mann aus dem Volk Gottes, der Jahwe dient, einen Menschen heiratet, der einem anderen Gott dient, dann wirst du diese Welt des anderen mitheiraten. Du heiratest nicht nur diesen Menschen, sondern das, was ihn auch prägt. Das, was ihn beeinflusst, das, was sein Fundament ist. Und wenn das Fundament des anderen nicht Jesus ist, sondern irgendein anderer Gott, und da meine ich ja jetzt nicht Götter der damaligen Zeit, sondern Lebensphilosophien, was auch immer man als Grundlage beharrt, dann entsteht ein Mischehe. Das ist Mischehe im biblischen Sinne. Wo zwei Welten miteinander vermischt werden, die eigentlich wie Licht und Finsternis sind und nicht zusammengehören. Also Grundlagen, von denen man ausgeht. Und Gott ist da so streng, und wir haben es immer wieder gesehen, wie durch diese Vermischung, dass das Volk sozusagen an den Rand gekommen ist, dessen, dass es sozusagen ihren eigenen Gott aufgegeben hat. Ja, manchmal sogar richtig. Das war das große Problem beim Salomo. Und das war das große Problem bei vielen anderen. Dass sie an dieser Stelle nicht klar und eindeutig Entscheidungen getroffen haben. Ihr Lieben, Ehe beginnt mit Entscheidungen nach dem Willen Gottes, nicht einfach mit einem miteinander verliebt sein und jetzt lassen wir uns halt aufeinander ein. Da sind Entscheidungen notwendig, die von vornherein deutlich machen, ja, beide Partner stehen auf demselben Fundament. Und ihr Lieben, lasst euch nicht täuschen, man heiratet die Welt des anderen mit. Und früher oder später wirkt sie sich aus. Wenn beide Partner nicht eins sind in ihrem Glauben an Jesus, dann wird auch der gläubig ist, behindert. Er wird ganz sicher behindert werden in der Ausübung seiner Berufung, die Gott auf ihn gelegt hat. Und es wird viele, viele Hindernisse geben. Ich rede jetzt von einer Situation vor einer Ehe, also wenn noch jemand nicht verheiratet ist und auf die Heirat zugeht. Ich rede jetzt nicht von Ehepaaren, die 20 Jahre verheiratet sind und dann kommt einer zum Glauben und da entsteht jetzt diese Situation. Der eine ist gläubig, der andere nicht. Das ist eine völlig andere Situation, muss man anderes darüber sagen. Ich rede jetzt von der Entstehungsgeschichte. Da werden die Weichen gestellt, ihr Lieben. Achtet darauf, da beginnt eins werden, das was mit diesem ein Fleisch genannt ist, dass wir auch darauf achten, dass wir eine Grundlage haben, auf die wir unser gemeinsames Leben bauen, und das ist Jesus. Und wenn es bei dem anderen Jesus ist, bei dem einen und bei dem anderen etwas anderes, dann wirkt sich das aus. Dann ist auch nicht sozusagen die Fülle dessen, was Gott auch als Segen für die Ehe gemeint hat, nicht in der Weise vorhanden. Und wenn nun sozusagen diese Frage, wer ist der richtige Partner für mich unter diesem Kriterium, das ist übrigens das einzige Kriterium im Alten Testament, was wir wissen von Gottes Willen her für die Ehe. Vermischt euch nicht mit Andersgläubigen, das heißt in der Ehe, geht nicht ein Bündnis ein in der Ehe mit den Ungläubigen, also mit denen, die nicht auf dem Boden Jesus stehen. Das verlangt Gott, sonst sagt er nichts über Partnerwahl oder so irgendetwas, wie das vor sich geht. Aber das ist klar. Das sollten wir bedenken. Und wenn dann beide auf diesem Boden der Gemeinsamkeit, des gemeinsamen Fundamentes, das ja schon eine Einheit anfängt zu bewirken, dann werden beide miteinander sagen, Herr, wie möchtest du jetzt, dass wir unseren Weg gehen? Wir möchten nach deinen Kriterien auch die Zeit vor der Ehe gehen, nicht nur in der Ehe. Und dann werden Sie sehr schnell darauf stoßen, wenn Sie so fragen, zum Beispiel, Herr, wie ist das mit dem sexuellen Umgang? Wie ist das mit Geschlechtsverkehr? Und es wird eindeutig werden, wenn man wirklich nach dem Willen des Herrn fragt, dass man in der Bibel deutlich sieht, da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Ehe im Sinne eines Rechtsaktes, den man miteinander geschlossen hat, auch in der Öffentlichkeit, öffentlich wirksam meine ich, und Sexualität. Nach biblischem Muster, nach biblischen Vorstellungen, das ist das, was Gott für uns als das Beste sieht. Ist, dass die Sexualität, der Geschlechtsverkehr, ein Ausdruck dafür ist, dass zwei Menschen den Bund der Ehe geschlossen haben und nicht die Sexualität dem Bund vorausgeht. Das ist nicht das, was der Herr vorgesehen hat. Und das macht er als Schutz, da hat er sozusagen seine, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr Lieben, in der Bibel liest man an mancher Stelle etwas über Jungfräulichkeit. Das ist also jetzt anders als die Enthaltsamkeit, geschlechtliche Enthaltsamkeit vor der Eheschließung, der offiziellen Eheschließung, sein eigener Akt. Und diese Jungfräulichkeit, wenn ich das einmal so sagen darf, ich kann das nicht alles ausführen jetzt, hat einen unglaublich hohen Stellenwert in der Bibel. Lest einmal diese Stellen durch. Ich möchte erinnern, wer da mehr darüber wissen will, ich habe ja auch ein Büchlein darüber geschrieben, das heißt Sexualität und Ehe, gibt es bei unserem Büchertisch. Da werden alle diese Dinge noch natürlich genauer ausgeführt und deutlich gemacht. Aber selbst Jesus verwendet die Jungfräulichkeit, diesen Zustand der Jungfräulichkeit, als einen so hohen Wert, dass er sagt, zum Beispiel jetzt übertragen auf die Braut, Jesus, die Gemeinde und auf Jesus. Ich habe euch, sagt er, den Korinthern zum Beispiel, ich habe euch mit einem Mann verlobt, um euch als Braut in keuscher Jungfräulichkeit vor Jesus, dem Bräutigam, zu stellen. Er verwendet die Jungfräulichkeit. Und das kommt aus der sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe. Ja, das ist das Bild. Er verwendet das als Bild. Als kostbares Schatz. So in dieser Jungfräulichkeit führt sozusagen der Heilige Geist die Braut dem Bräutigam zu. Und wenn Paulus das natürlich in diesem übertragenen Sinne sagt, also zwischen Jesus, dem Bräutigam und uns als Braut, um wie viel mehr gilt das für die wirkliche geschlechtliche Zusammensein von Mann und Frau? Da ist ein Wert. Ihr Lieben, es ist ein biblischer Wert, das habe ich auch vor einiger Zeit gepredigt, im Warten. Es ist ein biblischer Wert darin, dass wir die Ordnungen Gottes sehen, dass wir nicht Dinge vorziehen, die erst nachher ihren Sinn machen. Und das ist nicht, um uns zu ärgern, sondern das ist ein Schutz. Und da gäbe es jetzt sehr viel darüber zu sagen. Genau dasselbe, ihr Lieben, Eheschließung ist sozusagen auch, meint auch, dass mit diesem Zeitpunkt, wo dann zwei Menschen öffentlich diese Ehe auch erklären, das ist der Zeitpunkt, wo sie auch zusammenziehen und nicht vorher. Es tut mir leid, ihr Lieben, das ist einfach eine ganz klare biblische Weisung. Dieses Wort, der Mann und die Frau natürlich, wird Vater und Mutter verlassen und sie werden aneinander hängen. Das ist der klassische Ausdruck dafür, dass mit dem Hochzeitsakt die Gründung eines gemeinsamen Haushalts verlassen von dem Leben vorher und jetzt zusammenziehen ist und nicht, dass das vorweggenommen wird. Ihr Lieben, dasselbe finden wir, wenn ihr zum Beispiel lest das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wo es um eine Hochzeit geht. Da geht es um die Heimholung der Braut. Das ist ein anderes Wort, das dafür verwendet wird. Das heißt, in dem Zeitpunkt der Hochzeit wird die Braut in das Haus des Bräutigams geholt und nicht vorher. Und ihr Lieben, das, was mir am allermeisten dabei wichtig ist, wir werden die Gebote Jesu halten, wenn wir ihn lieben. Das ist meine große Sache, die ich für mich sage, also in vielen Dingen, aber auch in dieser Weise, ihr Lieben, um Jesu willen haltet diese Gebote. Nicht, weil es ein Mandat gibt oder eine Regel gibt oder die Kirche es sagt oder der Pastor es sagt, um Jesu willen. Er hat sich was gedacht und aus Liebe zu ihm sage ich, ja, wir werden auch darin auf diesem Weg zu der Ehe das ernst nehmen, was dir so wichtig auf dem Herzen ist. Langes Kapitel, kann man vieles auch da in diesen Büchlein lesen. Ich möchte euch gerne jetzt innerhalb von 10 Minuten einen Überblick geben. Und ich habe das auch auf ein Papier gegeben, das kann man dann mitnehmen, wenn man gerne möchte. Und zwar unter dem Stichwort 10 goldene Schätze für die Ehe. Und haben alles mit dieser Einheit zu tun. Ich möchte es nur kurz kommentieren. Jeder Punkt ist eine eigene Predigt, wäre für ein Eheseminar gut. Das sind jetzt einfach Dinge, die ich so ausgewählt habe. Ja, ich erhebe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit, überhaupt nicht. Also da gibt es noch viel berufenere. Aber ich möchte euch das gerne vorführen. Ich habe es da auch auf PowerPoint. Ich werde mal schauen, ob das funktioniert. Jawohl. Na, die Angelika hat ein herrliches Brautpaar darauf gezaubert, damit es noch besser schmeckt, versteht ihr? Gut, ich habe da einfach so, man kann auch sagen, 10 goldene Regeln, aber ich will versuchen, das wirklich in aller Kürze nur anzudeuten. Gut, das Erste, nimm deinen Partner als eigenständige Persönlichkeit an, so wie er ist und achte stets seine persönliche Würde. Das ist ein Schatz in der Ehe. Und dort wird's am deutlichsten sichtbar, ob wir das schaffen, weil wir da ständig zusammenleben. Ihr Lieben, viele Ehepaare gehen so in die Ehe, ohne dass sie das wissen, ohne dass sie das planen, dass sie im Laufe der Zeit, wenn sie merken, dass man sich an der Andersartigkeit des Partners reibt, weil er nicht so ist, wie man es gerne hätte, dann beginnt man damit zu versuchen, den anderen Partner umzuerziehen. Ihr Lieben, das passiert fast in jeder Ehe. Ehe ist kein Umerziehungsinstitut. Sehr wichtig, ihr Lieben. Da ließe sich jetzt so viel darüber sagen. Ich will es ja nur sozusagen andeuten, sondern es geht darum, wie Paulus es gesagt hat, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist der Punkt Nummer 1. Das ist einer der wesentlichen Dinge zum Einswerden. Nehmt von Anfang an, ihr Lieben, euch so an, wie ihr seid. Das heißt nicht, dass man zur Sünde, die Sünde gut redet. Das ist nicht gemeint. Sondern es geht darum, dass man eben sieht, dass das, was bei dem anderen ist, oft eben einen auch aufregt. Und dann kommen oft die Gedanken, ja, meine Güte, wenn mein Partner nur so denken würde wie ich. Oder wenn er einmal so reagieren würde auf eine Situation, wie ich es reagiere. Und so weiter und so weiter. Man will immer den Partner so formen, wie man selber ist und denkt. Nun, ich komme dann noch auf einen anderen Punkt drauf, wo das deutlich wird. Diese Andersartigkeit der Persönlichkeit ist ja auch ein Reichtum. Und den muss man sehen, nicht den Ärger, dass der andere anders ist. Und die Würde, ihr Lieben, wenn die Würde in der Ehe verloren geht, dann ist sie verloren. Von Anfang an dem Partner mit höchstem Respekt zu begegnen. Mit Respekt und den nie aufzugeben, den Respekt. Und immer daran zu denken, was tut der Würde meines Partners gut und was nicht. Bis ins Sexuelle hinein. Die Würde des Partners ist ein Maßstab für das, was man miteinander tut oder nicht. Und in vielen anderen Dingen auch. Das heißt, den anderen nicht bloßzustellen zum Beispiel. Und so vieles andere mehr. Wieder eine eigene Predigt. Aber ich habe gesagt, ich muss schnell sein, also muss ich es auch wirklich tun. Also das Zweite ist, das war zu viel, zu schnell war das, ja. Achte darauf, da brauche ich jetzt nicht viel sagen, dass jeweils Jesus das entscheidende Wort in allen Fragen eures Lebens hat. Das gemeinsame Hören auf ihn ist fundamental. Ihr Lieben, und das kann natürlich man nur, wenn beide Partner auf dem Fundament Jesu stehen. Aber achtet darauf in der Ehe, dass sozusagen in allen Fragen, nicht nur in bestimmten Fragen, wo man dann Jesus zu Rate zieht, sondern in allen Fragen eures Lebens Jesus das entscheidende Wort hat. Das macht die Ehe eins. Wenn Jesus das entscheidende Wort über uns beide hat, dann werden wir herausgefordert, auch auf Jesus zu hören. Das hat mit unserem Gebetsleben als Ehepartner etwas zu tun. Wieder ein eigenes Thema. Das gemeinsame Hören auf den Herrn und ihm unterstellt sein, ist von allergrößter Bedeutung. Das ist Fundament. Dass ich behaupte, das ist mehr Fundament für die Ehe als Liebe im Sinne von Gefühlen. Das kann vergehen. Aber das ist eine Einstellung. Die vergeht nicht. Hoffentlich. Drittes. Jetzt habe ich es noch einmal zum Thema gemacht, weil ich so als 10 goldene Regel, es ist eigentlich, ist das die Überschrift über alles andere. Achte darauf, mit deinem Partner eins zu werden. Und jetzt könnte ich sehr viel jetzt sagen über das, was es heißt, eins werden. Aber nur vielleicht diesen einen Punkt. Das Wort über die Ehe am Anfang der Bibel heißt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhängen. Das ist gemeint im Sinne eines Klebstoffes. Das Wort, das verwendet wird, heißt, sie werden aneinander kleben. Und zwar so, dass sie nicht mehr gelöst werden können ohne Schaden. Unauflösbare Einheit. Jetzt sieht Gott uns nicht mehr nur allein, er sieht uns weiterhin auch als Individuum, aber er sieht uns auch als eine Einheit. Und dies hat Gott geschaffen. Und so, wie wichtig es ist, auch er wirklich war. Und darum, weil wir zusammengeschweißt sind, zusammengeschmolzen sind durch den Bund der Ehe, deswegen werden wir nun eine Einheit. Und das heißt eben, dass wir in einer Haltung stehen zueinander. Nicht in dem Sinne, dass wir sagen, na ja, jetzt muss jeder dasselbe denken und jeder dasselbe anziehen und alle möglichen so wie ein Abzugsbild vom anderen werden. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Haltung. Ich stehe zu dir, denn ich bin mit dir in einem Bund zusammengewachsen. Ich stehe hinter dir. Ich stehe auf deiner Seite. Ich werde für dich da sein. Ich gebe mich dir völlig hin. Für mein ganzes Leben. Das ist eine Haltung, Einheit. Daraus begründet das. Und vieles andere mehr, was nun gesagt wird. Und das hat auch zur Folge, ihr Lieben, dass man auch in den wichtigsten Fragen eures Lebens, dass ihr die Einheit sucht. Ich möchte das wirklich von ganzem Herzen betonen. Es ist so wichtig, dass man in den wichtigen Fragen des gemeinsamen Lebens auch wirklich eins ist und nicht, dass man die Entscheidung einfach auf den anderen delegiert und sagt, du mach. Ihr Lieben, der Heilige Geist hat uns zu einer Einheit gemacht. Und er will doch, dass wir in Einheit die wichtigen Fragen unseres Lebens entscheiden. Deswegen wird der Heilige Geist ihr, meiner Partnerin, und mir doch dasselbe sagen. Nicht unterschiedliches. Das ist doch unsinnig. Deswegen warten wir darauf, bis der Heilige Geist uns eins macht. In wichtigen Fragen des Lebens. Ganz egal, worum es geht jetzt. Ob es den einen Partner oder den anderen Partner mehr betrifft, ist ganz egal. Aber das ist eine große Wichtigkeit, ihr Lieben. Eins zu werden, zu warten. Da gäbe es jetzt noch mehr zu sagen. Was macht man, wenn trotz Warten man trotzdem nicht eins ist? Und so weiter. Kann ich nicht alles nicht ausführen. Ich will es nur einmal ins Bewusstsein rufen. Viertens, vergiss nicht, deinem Partner immer wieder zu danken und ihm volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr Lieben, eines der belebendsten Elemente von Ehe ist Dankbarkeit, die man ausdrückt, nicht immer nur so im Herzen hat. Weil eines der gefährlichsten Dinge ist Routine, wo man alles selbstverständlich macht. Selbstverständlich, dass mein Partner das für mich tut und das für mich tut, er bekommt keinen Danke mehr. da beginnen Dinge zu zerbröckeln, wenn wir nicht mehr bis zu unserem Lebensende gemeinsam auch diese Dankbarkeit ausdrücken und Aufmerksamkeit schenken. Ihr Lieben, wenn ein Partner erlebt, wie er vernachlässigt wird, was die Aufmerksamkeit betrifft, dem Partner ist sein Beruf wichtiger. Er hat vielleicht viel Zeit, die er dort verbringt, und trotzdem kann er deutlich machen, dass seine Ehepartner ihm wichtiger ist als sein Beruf. Man verbringt viel Zeit mit irgendetwas, weil man denkt, es ist wichtiger als meine Frau. Diese Zeit zu nehmen, einander Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, sind wichtige Momente in der Ehe für die ganze Ehezeit. Jetzt muss ich den Turbo einschalten. Lebe deinem Partner gegenüber in ständiger Bereitschaft zur Vergebung. Das ist natürlich der Ausdruck, wenn wir auf dem Fundament des Evangeliums stehen. Beide Partner. Lasst nie einen Tag zu Ende gehen, bevor man nicht einander um Vergebung gebeten hat oder Gott um Vergebung gebeten hat, was man dem anderen angetan hat. In beide Richtungen. Dass ich um Vergebung bitte und dass ich auch sage, Herr, ich vergib meinem Partner. Ich sage es ihm nicht ins Gesicht, das ist nicht der Punkt, sondern ich sage es dann Jesus, Herr, ich vergib ihm. Ich sage nicht, Herr, du warst heute wirklich schlimm zu mir, aber ich vergebe dir, ja. Das ist nicht der Punkt, um den es jetzt geht, ja. Sondern sagt man das Jesus. Aber die Vergebung muss ein Element sein. Alles, was nicht sofort unter die Vergebung kommt, macht bittere Wurzeln. Und das ist der Tod in einer Ehe. Nächstes. Teile mit deinem Partner, was du erlebst und was dich bewegt. Vor allem dein Erleben mit Jesus. Es gibt so viele Ehepaare, die mit der Zeit stumm werden. Die nicht mehr kommunizieren. Aus verschiedenen Gründen. Keine Zeit oder keine Lust oder was weiß ich. Das ist eine Entscheidung. Das ist auch eine Entscheidung wie alles andere. Es ist wichtig für den Aufrechterhalten der Ehegemeinschaft, dass sie wächst, dass wir einander mitteilen, was uns bewegt. Und vor allem, was uns bewegt in unserem Glaubensleben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sozusagen sagt, ja, Glaube ist Privatsache, da redet man nicht drüber. Das ist ein Unsinn. In der Ehe ist der beste Boden, wo man sich einander austauscht, wie es einem geht. Auch wenn es einem nicht gut geht, auch wenn man Zweifel hat. Das ist ja der Sinn, dass man einander trägt, dass man einander begleitet. Aber wenn man nicht mehr redet miteinander und vor allem nicht über diese innigen Dinge, dann ist diese Ehegemeinschaft in Gefahr. Siebtens, achte darauf, dass du über deinen Partner nicht herrschst oder ihn manipulierst, sondern ihm dienst. Das ist ein Lieblingsthema von mir, weil in der Bibel da manche Stellen missverstanden werden. Und ich glaube, dass das Übereinanderstehen von Mann und Frau, so im Sinne von der eine sagt mehr, der andere hat weniger zu sagen, ist von der Bibel her ein Fluch, nicht Segen. Ihr Lieben, Gott hat nach dem Sündenfall, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurde, hat er als ein Bestrafungswort sozusagen über der Eva gesagt, du wirst Verlangen haben nach deinem Mann und er wird über dich herrschen. Das ist nicht ein Segen. Das ist gedacht als Fluch. Das ist nicht die Ordnung Gottes. Die Ordnung Gottes ist Gleichrangigkeit zwischen Mann und Frau, die sozusagen, wenn sie in irgendeine schiefe Lage kommt, dann wird es ein Übereinander und ein Untereinander. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr Lieben, man kann sagen, herrschen oder manipulieren, es ist dasselbe. Wenn es heißt zu der Frau, und sie wird, du wirst Verlangen haben nach deinem Mann, dann ist das nicht das sexuelle Verlangen gemeint. Das Wort, das hier dort steht, meint, Verlangen haben nach dem anderen im Sinne, ich möchte einen Griff über ihn haben. Zwei Kapitel später steht das über die Sünde. Für Adam, Kain und Abel. Wo Gott zum Kain sagt, Die Sünde lauert vor deiner Tür und nach dir hat sie Verlangen. Verlangen, ja. Das ist dasselbe Wort wie eben bei Adam und Eva, wo Gott zu der Eva sagt, und du wirst Verlangen haben. Die Sünde hat Verlangen nach dir, das heißt, sie will einen Griff haben über dich. In den Griff bekommen, das ist Manipulation. Und beides, ob das ein Machotyp ist oder Manipulation, das ist nur zwei verschiedene Seiten der einen Sache. Gut, da lese ich noch mehr. Übrigens auch das Wort Hauptsein, dass der Mann das Haupt ist, hat nichts mit Herrschen zu tun. Das hat mit Ursprung zu tun. Das Wort Haupt, Kephalē, heißt im Griechischen Ursprung, das ist die eigentliche Bedeutung, die hier verwendet wird. Aus der Schöpfungsgeschichte, der Mann ist das Haupt der Frau, heißt, der Mann ist der schöpfungsmäßige Ursprung, aus dem die Frau geschaffen wurde. Gott hat aus dem Mann eine Rippe genommen und aus ihm heraus die Frau geschaffen. Deswegen ist der Mann der Ursprung, ist der Mann der Kopf der Frau. Und das bedeutet deswegen, weil sie auseinander geschaffen sind, gehören sie zusammen. Das ist die Aussage von Hauptsein, ja? Nicht Oberhaupt, ich befehle. Gut, kann man auch nachlesen in einem anderen Buch von mir. Nimm deine Verantwortung für die Ehe und Familie wahr und überlasse sie nicht einseitig einem Partner. Das passiert so häufig. Aufgrund von Persönlichkeitsstrukturen, auf anderen, einer gibt sich auf in der Ehe, mehr oder weniger. Er übernimmt nicht mehr Verantwortung. Und dann kommen Klischees dazu, falsche Rollenbilder dazu. Ja, die Sache mit den Kindern, das ist Frauensache, die sollen sich um die Kindererziehung kümmern. Die Finanzen, das ist wieder die Sache des Mannes. Oder was auch immer dafür Rollenbilder kommen. Und dann kommt noch einmal auch ein sehr geistliches Wort. Ich bitte, wenn ich das jetzt sage, ist nicht falsch zu verstehen. Es gibt auch diese Aussage, dass man sagt, ja, der Mann oder der Vater ist der Leiter oder der Priester in der Familie. Ihr Lieben, die Frau ist es genauso. Es gibt keinen biblischen Anhalt zu sagen, der Vater ist, das ist ein Rollenbild. Und jetzt schiebt man diesem Rollenbild alles zu dem Vater. Die Frau, die Mutter ist genauso eine Priesterin in der Familie, die in diesem Sinne dem Herrn dient, für die Familie, für die Kinder, als der Mann. Das ist eine wirkliche Gleichrangigkeit. Okay, ihr merkt, da habe ich schon noch mehr Dinge, die ich auch sagen möchte. Wo bin ich jetzt? Bei 9? Gut. Ja, das sind jetzt noch zwei letzte Punkte. Mit der Andersartigkeit des Partners. Das ist ein großes Thema in der Ehe. Und es ist so etwas Kostbares, wenn man sich einmal entscheidet, und das ist eine Entscheidung, wenn man die Andersartigkeit des anderen nicht immer nur als Schwäche sieht, an der ich mich ärgere, sondern dass man in der Andersartigkeit anfängt zu suchen, ist da eine Stärke, die mich ergänzt, die ich brauche, die Gott ganz bewusst zugelassen hat. Ich sage euch was, dass die Uli und ich zusammengefunden haben, das war wirklich von unserem Charakter her wie Tag und Nacht. Wir sind komplett andere Charaktere gewesen. Ich schwärme heute noch von dem, was ich profitiert habe durch die Uli, dadurch, dass Gott sie an meine Seite gestellt hat und er die Dinge, die ich nicht habe, durch die Uli in mir geschenkt hat. Und für sie genauso umgekehrt. Genauso umgekehrt. Und da kann man sich manchmal ärgern, ja, wenn jemand sehr spontan ist und sehr emotional ist, ja, dann hat das natürlich, dann ärgert man sich auch manchmal, weil ja, sei doch ein bisschen gelassener und so. Ja, so, ja, ich bin phlegmatisch, aber ich bin zu phlegmatisch, ja. Ich brauche manchmal ein bisschen einen in den Hintern. Aber ich denke, wenn man anfängt zu verstehen, dass Gott sich ja was gedacht hat, dass er auch völlig andersartige Menschen oft zueinander geführt hat, als Ergänzung, als Reichtum. Und da muss man sich aber auf den Weg machen, das zu suchen. Denn das, was zuerst einmal einem anspringt, ist, man ärgert sich, wenn der andere nicht so ist wie ich. Ja? Aber man muss auch sehen, dass darin eine Stärke ist. Und dann meine schönste Aussage, die ich immer im Zusammenhang mit den Gaben des anderen finde, ist, ihr lieben Männer, bringt eure Frauen zum Blühen. und ihr lieben Frauen bringt eure Männer zum Blühen. Das ist wieder gegenseitig. Das heißt, fördert die Gaben in eurem Ehepartner, dass sie zum Blühen kommen. Nicht seht sie als Konkurrenz. Ma, der ist ja jetzt wichtiger als ich oder der hat ja eine wichtigere Gabe als ich oder was weiß ich. Sondern fördert sie, was es geht. Und bringt einander zum Blühen. Das ist Ehe. Nicht Mauerblümchen werden. Blühen. Nicht als Mauerblümchen blühen, ja. Gut, und das Letzte ist, werde mit deinem Partner ein geistliches Team und entfaltet eure gemeinsame Berufung. Wenn wir schon als eine Einheit zusammengeschweißt sind, zusammengeschmolzen sind, was ja dann auch in dem Sexualakt zum Ausdruck kommt, eben nur mit dem Ehepartner, weil nur dort ist diese innige Einheit, dann hat auch Gott etwas Gemeinsames mit mir vor. Ich habe eine persönliche Berufung und wenn ich verheiratet bin, auch eine Teamberufung. Und das ist oft etwas, was ein bisschen vergessen wird bei Ehepartnern. Sie nehmen sehr stark ihre eigene Berufung oft wahr, aber diese gemeinsame Berufung, danach zu fragen, Herr, was hast du denn vor mit uns? Wie willst du denn uns zum Segen gebrauchen? Wie können wir dir gemeinsam dienen? Das beide darf man nicht gegenseitig ausspielen, die persönliche Berufung und die gemeinsame. Aber das ist wichtig. Gut, jetzt sage ich Amen. Und ihr könnt auch diese Sätze, die ich da aufgeschrieben habe, hier als ein Ehespiegel so ein bisschen mitnehmen nach Hause. Und das gilt nicht nur für die Ehe, sondern da sind so viele Dinge drinnen, die auch für unsere Gemeinschaft mit anderen wichtig ist. Amen. Herr Jesus, schenk, dass das, was jetzt von dir war, dass das in unsere Herzen dringt. Und was jetzt nur menschliche Gedanken war, die ich gesprochen habe, dann lasse sie vergessen. Aber Herr, was jetzt von dir war, das grab du tief in unsere Herzen ein und bring es zum Blühen, dass auch unsere Ehen blühen. Ich bitte dich auch für unsere jungen Leute in der Gemeinde, dass du sie ihnen hilfst, auch da jene Wege einzuschlagen, die du möchtest, damit die Fülle deines Segens auf ihnen ruhen kann. Amen.